Lob und Dank sei dem Herrn auch für diesen Gottesdienst. Sind wir dankbar für jede Gelegenheit, die wir haben, unter den Schall des Wortes zu kommen, sind wir von Herzen dankbar. Wir haben gestern Abend über den Glauben gesprochen. Ich wachte heute mit dem uralten Chorus auf. Ich habe mir gerade notiert: Oh, nimm ihn beim Wort, oh, nimm ihn beim Wort. Glaub jeder Verheißung und nimm ihn beim Wort. Wir können Gott bei seinem Wort nehmen. Alle Verheißungen, die Gott gab, sind Ja und sind Amen. Wir dürfen es im Glauben wagen. Wir gehen dabei gar kein Risiko ein. Nicht bei Gott. Wenn wir Menschen vertrauen, dann mag ein Risiko irgendwo drin liegen, nicht bei Gott. Gott hat die Verantwortung übernommen für alles, was er je gesagt hat. Wir gehen also da gar kein Risiko ein. Oh, nimm ihn beim Wort. Oh, nimm ihn beim Wort. Glaub jeder Verheißung und nimm ihn beim Wort. Wenn ich gut singen könnte, würde ich euch den Chorus singen, aber er ist ja sicherlich allen bekannt. Was sagst du? Wir bestimmt nicht, Bruder Ross. Du kennst tausend und einen Chorus. Bruder Fach lässt alle herzlich grüßen. Er hatte eine sehr komplizierte Operation, aber es geht ihm gut und er hofft, dass er in den Versammlungen Anfang Oktober in unserer Mitte sein kann. Ich werde heute aus einer Predigt Bruder Brennims einiges lesen und auch aus dem Worte Gottes. Wir sind ja dankbar, dass wir die verschiedenen Predigten haben, durch die Gott zu uns redet. Ich hoffe, dass er es tut. Zwar deutlich, ganz klar, spricht Gott durch sein Wort zu uns. In Römer 4 haben wir schon ein Wort vom Glauben gehört, von Abraham. Abraham steht ja als ein Glaubensmensch vor unseren geistlichen Augen. Ein Mensch, den Gott herausgerufen, erwählt, Verheißungen gegeben und dann gesegnet hat und sogar gesagt, dass er zum Vater vieler Völker werden sollte und alle Geschlechter der Erde sollten durch ihn gesegnet werden. Ich glaube, das finden wir im Galaterbrief noch einmal bestätigt. Wen Gott segnet, der bleibt gesegnet ewiglich. Da geht es schon weiter, entsprechend der Prophetie auf Christus. Vielleicht sollten wir das lesen, damit wir wissen, dass nicht nur Abraham, sondern dass diese Verheißung auf Christus geschrieben steht. Ich bin darauf nicht vorbereitet, aber Gottes Wort steht ja immer noch geschrieben, wo es je geschrieben wurde. Müsste Galater Kapitel 3 sein. Galater 3 von Vers 15. Liebe Brüder, ich will euch an menschliche Verhältnisse erinnern. Auch die letztwillige Verfügung eines Menschen, die rechtskräftig geworden ist, kann doch niemand umstoßen oder nachträglich mit Zusätzen versehen. Nun sind aber die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen in der Mehrzahl, sondern mit Bezug auf einen einzigen, und in deinem Samen, und das ist Christus. Haben wir alle mitgehört? Und das ist Christus. Also in deinem Samen. Wie viele wissen, dass Christus auch als Sohn Abrahams bezeichnet wird? Habt ihr es gelesen? Wie viele haben die Bibel gründlich gelesen und sich gemerkt, was darin geschrieben steht? In irgendeinem Geschlechtsregister wird er auch als Same Abrahams bezeichnet oder Sohn Abrahams sogar. Wie viele kennen sich da gut aus? Ihr könnt es ja in der Zwischenzeit suchen und es mir dann sagen, und so werde ich es von hier vorne vorlesen. Doch, es gibt eine Stelle, da wird er, doch hier ist es ja, Matthäus 1, Vers 1, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und so weiter und so weiter. Alles, was Gott in seinem Worte gesagt hat, erfüllt sich. Und alles, was Gott verheißen hat, wurde auf die Glaubensgrundlage gestellt. Dann schreibt Paulus, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Glaube sollte das Ding der Gläubigen sein. Nicht jedermanns, sondern die Sache der gläubig Gewordenen. Und so glauben wir auch, dass Gott uns dazu bestimmt hat, nicht nur gläubig zu werden, sondern von Herzen alles zu glauben, was er gesagt hat. Kommen wir ganz kurz auf Römer 4 zurück. Römer 4, hier waren einige Aussprüche von ganz besonderer Bedeutung. Ich glaube, Vers 12 ist einer davon. Vers 12. Und der Vater der Beschnittenen, nämlich derer, die nicht infolge der Beschneidung ihm angehören, sondern die auch in den Fußtapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham schon in unbeschnittenem Zustande besessen hat. Der Ausspruch, sondern in den Fußtapfen des Glaubens wandeln. Einfach im Gehorsam den Weg mit Gott gehen, den wir zu gehen haben, und zu tun, was Gott uns in seinem Wort zu tun geboten hat. Nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch zu tun, was Gott uns geboten hat. Ihr wisst, wer Römer 4 mit dem Galaterbrief vergleicht und nicht unterscheiden kann zwischen Werken, die wir unsererseits tun, und Werken, die zum Glauben gehören, der gerät in einen großen Zwiespalt. Denn der Jakobusbrief sagt uns, und auch Galater und dann auch Jakobus, dass der Mensch nicht nur aus Glauben, sondern auch durch die Werke gerechtfertigt wird. Ich lese euch mal vor aus dem Jakobusbrief, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Und dann werdet ihr auch sehen, dass der Glaube verbunden ist mit den Werken des Glaubens. Nicht mit Werken, mit denen wir uns vor Gott sehen lassen können, sondern mit dem, was mit dem Glauben verbunden ist. Jakobus Kapitel 2, Vers 21. Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden? Vorher haben wir gelesen, er ist aus Glauben gerechtfertigt worden. Hier lesen wir, ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Opferaltar darbrachte. Was war es? Es war eine ganze Zeit vergangen. Viele, viele Jahre waren vergangen seit der Zeit, als Abraham Gott glaubte und gerechtfertigt wurde, bis er dann gehorsam zum Worte Gottes seinen Sohn auf dem Altar darbrachte. Er hat mit der Tat seinen Glauben bewiesen. Gehorsam bewiesen und glaubte, dass Gott von den Toten auferwecken wird. Also gehören Glaube und Gehorsam zusammen. Und so wird es in der Tat bestätigt. Ich lese es noch einmal. Jakobus 2, Vers 21. Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Opferaltar darbrachte? Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist, und dass so erst das Schriftwort sich erfüllt hat, das da lautet: Abraham glaubte aber Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde Gottes Freund genannt. Das eine Wort steht schon in 1. Mose 15, das andere vielleicht in 1. Mose 22. Wie schon gesagt, dazwischen lagen viele Jahre, aber Abraham hat alles, was Gott ihm sagte, getan. Als der Herr ihm sagte, mache dich auf, verlass dein Haus, deine Verwandtschaft und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde, tat er es. Jedes Mal, wenn Gott der Herr etwas sagte, tat Abraham entsprechend. Als der Herr die Forderung an ihn richtete, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn auf dem Berge, den ich dir zeigen werde, da machte sich Abraham auf den Weg. Und so sehen wir, dass in seinem Glaubensleben der Tag kam, wo er durch Glaubensgehorsam und der Beweis stellte, dass er Gott völlig und ganz vertraut. Sogar so weit, dass er glaubte, wenn er Isaak als Opfer darbringt, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird und dass er dann mit ihm zusammen zurückkehrt. Das könnt ihr alle in der Geschichte nachlesen. Denn Abraham sagte seinen Knechten, bleibet hier, mein Sohn und ich gehen hin anzubeten, und dann kommen wir wieder zurück. Er sagte nicht, und dann komme ich wieder zurück. Er wusste, dass er Isaak opfern wird. Er hat ihm das Holz aufgebürdet und machte sich auf den Weg, konnte aber sagen, dann kommen wir wieder zurück. Welch ein Glaube! Und durch die Tat unter Beweis gestellt, dass er glaubte, dass Gott von den Toten wiedergeben kann und lebendig machen wird. Denn ihr wisst ja, was geschrieben steht. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Im Hebräerbrief können wir das nachlesen. Ich hoffe, dass wir es aufschlagen können. Müsste Hebräer Kapitel 11 sein. Hier heißt es in Vers 17 bis 19. Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak zur Opferung dargebracht. Ja, er wollte seinen einzigen Sohn opfern, obgleich er die Verheißungen empfangen hatte und ihm zugesagt worden war, nach Isaak soll dir Nachkommenschaft genannt werden. Er bedachte eben, dass Gott die Macht habe, auch aus den Toten zu erwecken. Daher hat er ihn auch als Gleichnis zurückerhalten. Das ist Glaube. Der Glaube endet nicht am Grabe und nicht am Tode. Der Glaube geht weiter. Der Glaube hat den Tod überwunden. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der von Gott in uns gewirkte biblische lebendige Glaube hört nicht da auf, wo wir aufhören, sondern da beginnt er erst. Da, wo wir nicht mehr können, da beginnt Gott. Und da beginnt auch der Glaube und das Vertrauen. Können wir uns in die Lage eines Abraham versetzen? Der Sohn der Verheißung, auf den er so lange gewartet hat. Und der Herr sprach zu ihm, in ihm sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und jetzt spricht Gott, gehe hin und opfere ihn auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Als wollte Gott zunichte machen, was er vorher zugesagt hatte. Gott macht nicht zunichte. Gott offenbart sich nur noch mehr bei denen, die ihm vertrauen, die ihm Glauben schenken und ihm gehorsam den ganzen Weg mit ihm gehen. Wie schön, dass hier geschrieben steht. Er bedachte eben, dass Gott die Macht habe, auch aus den Toten zu erwecken. Dass Gott die Macht hat, allgemein die Macht hat, das glauben wir alle. Dafür brauchen wir keinen Abraham als Beispiel. Aber Abraham glaubte, dass Gott die Macht habe, seinen Sohn Isaak, den er jetzt als Opfer darbringt, von den Toten wieder zu erwecken. Das war kein allgemeiner Glaube mehr. Das war ein Glaube an eine Sache gebunden. Er war gehorsam und er wusste, wenn ich tue, was Gott mir geboten hat, dann wird Gott zu mir stehen, auch in dieser Stunde der Entscheidung. Ich setze mein Vertrauen auf ihn. Er hat die Verheißung gegeben, in Isaak soll dir Nachkommenschaft sein. Und ehe Nachkommenschaft einsetzt, soll er ihn opfern. Wo bleibt dann die Nachkommenschaft? Seht, wie treu Gott ist. Er kann uns manchmal Wege führen, die über unser Verständnis hinausgehen, die unerklärlich sind, unbegreiflich, unfassbar. Und dennoch prüft er uns. Das Wort versucht gehört hier nicht her, weil geschrieben steht, Gott versucht niemanden und kann nicht versucht werden. Wenn hier etwas getan wurde, so war es eine Prüfung. Amen. Gott kann prüfen. Der Böse ist der Versucher. Gott prüft. Und Gott weiß, wen er prüft. Und Gott weiß, dass die Seinen die Prüfung bestehen werden. Gott würde uns nicht in die Prüfung, hineinlassen, wenn er nicht wüsste, dass wir durch seine Kraft und Gnade die Prüfung bestehen werden. Doch mit Gottes Hilfe, nicht auf uns gestützt, sondern im Glauben an den Herrn. Kommen wir kurz noch zum Jakobus zurück. Es ist ja eins der herrlichsten Kapitel und Erklärungen überhaupt. Nochmal Vers 22 und 23. Jakobus 2, 22 und 23. Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat. Und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist. Und dass so erst das Schriftwort sich erfüllt hat, das da lautet, Abraham glaubte aber Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde Gottes Freund genannt. Es gibt im Johannesevangelium die Stille, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern meine Freunde. Denn ein Knecht hat nicht das Einsehen in das Tun seines Herrn. Ich nenne euch meine Freunde. Und wenn ihr tut, was ich euch geboten habe, es liegt im Tun. Greifen wir ein Beispiel aus dem Leben derer, die gläubig werden. Die Heilige Schrift sagt, wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, der wird selig werden. Wenn nun jemand behauptet, gläubig geworden zu sein, weigert sich aber taufen zu lassen, dann stimmt da etwas nicht. Dann folgt die Tat dem Glauben nicht. Und das gilt vor Gott nicht. Bei Gott folgt die Tat dem Glauben. Stimmt's?
Amen.
In dem Moment, wo wir gläubig werden, gehört der zweite Schritt dazu. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Also, wenn jemand sagt, ich glaube von ganzem Herzen, er geht aber nicht den gehorsamen Schritt der Taufe, was dann? Wie kann Gott dann Recht sprechen? Wie soll er sagen, dieser Mensch wandelt nun in meinen Wegen, wenn er nicht gehorsam ist und tut, was in der Schrift gefordert wird? Unser Herr sagte, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Lass es dieses Mal so sein. Ich gebe diesen Vergleich, um zu zeigen, was wir von Abraham gelesen haben, dass der Glaube und das, was Gott von uns fordert, zusammengehören.
Amen.
Wenn wir sagen, dass wir glauben, dann aber nicht mit der Tat dahinter stehen und das Wort tun, wie es uns geboten wurde, dann kann der Glaube keine göttliche Rechtfertigung mit sich bringen. Denn dann leben wir selber noch im Ungehorsam Gott gegenüber, weil wir sein Wort nicht erfüllen in der Tat. Und daher bleibt dann auch der Segen aus. Bei Abraham war Glaube, Gehorsam und Tat miteinander verbunden. Das eine leitete zum anderen über, das eine gehörte zum anderen, untrennbar. So ist es mit dem gesamten geistlichen Samen Abrahams. Das eine verbindet mit dem anderen, das eine leitet zum anderen über, das eine gehört zum anderen. Die Taufe habe ich nur als Beispiel herausgegriffen, um uns praktisch zu zeigen, dass Glaube und die Tat, dass wir tun, was der Herr uns geboten hat, gehören immer zusammen. In Matthäus 7 spricht der Herr: Wenn ihr mich Herr nennt, dann tut, was ich euch geboten habe. Viele werden an jenem Tage kommen und sagen, haben wir nicht vieles getan? Sie haben vieles getan, aber nicht das, was der Herr geboten hat. Und es kommt nicht auf das Viele an, das wir tun können. Es kommt darauf an, dass wir tun, was er uns geboten hat. So begann es mit dem ersten Wunder in Kana zu Galiläa. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Abraham tat, was der Herr ihm sagte. Noah tat, was der Herr ihm sagte. Moses tat, was der Herr ihm sagte. Alle Propheten taten, was der Herr ihnen sagte. Und so hat Gott in Gnaden auf sie und das, was sie taten, schauen können. Nicht eine Tat, die am Willen Gottes vorbeigeht, sondern zu tun, was er uns geboten hat. Dann sind es nicht Werke der Selbstgerechtigkeit, deren wir uns rühmen könnten, sondern Glaubenswerke. Werke, die im Glauben getan werden, gemäß der Forderung Gottes. Und dazu bezeugt sich der Herr. Daran siehst du, so steht hier in Vers 22, dass der Glaube mit den Werken zusammengewirkt hat. Und der Glaube erst durch die Werke die Vollendung erreicht hat. Solch einen Glauben wünschen wir uns. Der Glaube, der die göttlichen Werke offenbart, bis hin zur Vollendung der Brautgemeinde Jesu Christi. Denn auch wir werden nicht in der Theorie, sondern in der Tat die Vollendung erleben. Und wir werden das, was Gott in seinem Worte gesagt hat, buchstäblich miterleben. Hier in Römer 4 steht noch geschrieben, in Vers 18, Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde, nach der Verheißung, so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Er wurde im Glauben nicht irre, er wurde im Glauben immer stärker. Wenn Menschen im Glauben irre werden, dann stimmt etwas nicht. Entweder ist der Glaube noch keine Offenbarung geworden, oder sie haben Gott noch nicht verstanden. Irgendetwas stimmt da nicht, wo Menschen im Glauben irre werden. Die Schrift sagt, er wurde im Glauben immer stärker. Er stolperte nicht über den Unglauben, weil er ihn nicht hatte. Stolpern kann nur der über die Dinge, die da so im Wege liegen. Aber es gibt auch da zwei Möglichkeiten. Die einen können den Stein zum Stein des Anstoßes machen und zum Felsen des Ärgernisses und die anderen zum Fels des Heils. Die einen stolpern, die anderen richten sich daran auf. Kein Mensch, der die Stimme Gottes gehört und die Verheißungen aus seinem Munde vernommen hat und wirklich zum Glauben an Gott und sein Wort gekommen ist, wird je irre werden können oder Schiffbruch erleiden. Im Gegenteil, er wird von Klarheit zu Klarheit gehen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er wird an Gott festhalten, an dem, was Gott gesagt hat. Und die Schuld auf keinen anderen schieben. Ihr wisst ja, wenn wir ins Alte Testament schauen, da wurde sofort von einem auf den anderen geschoben. Gott will solche Leute aus uns machen. die ihm glauben, die mit der Tat dahinter stehen und wie er geschrieben steht, im Glauben immer stärker werden, indem er Gott die Ehre gab. Wer wird im Glauben stärker? Wer murrt? Wer zagt? Wer klagt? Nein. Wer wird im Glauben stärker? Derjenige, der unter allen Umständen Gott die Ehre geben kann. Wenn wir Gott die Ehre geben können, auch dann, wenn wir noch gar nichts sehen, aber glauben, wie wir es gestern Abend lasen, der Glaube ist ein zuversichtliches, ich lese es hier, damit wir es haben, Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Die englische Bibel sagt hier, es ist der Glaube die Substanz, nicht nur eine verschwommene Sache, sondern die Substanz. Glaube hat etwas in sich. Glaube an Gott ist göttliche Realität in deinem und in meinem Glaubensleben. Und hier steht, auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, von Tatsachen, denn was Gott gesagt hat, ist schon eine Tatsache, auch wenn wir sie noch nicht sehen, die man noch nicht sieht. Kommen wir zu unserem Text zurück oder zu dem, was wir schon betrachtet haben, auch gestern Abend. Es geht immer wieder um dieses eine. Zu glauben, wie die Schrift sagt, Gott in seinem Reden zu verstehen, die Verheißungen, die er gegeben hat, aufzunehmen und in Erwartung zu sein, dass Gott sie erfüllt. Nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Und dieser feste Glaube ist im Worte Gottes verankert. Ich möchte aus der Predigt Bruder Brennims nur ganz wenig lesen. Es ist die Predigt, er, der in euch ist. Auf Seite 8 steht hier geschrieben, doch jetzt, wo die Ernte reif ist und der Arbeiter wenige sind, lasst uns ans Werk gehen. Denn vielleicht ist noch irgendwo ein Sünder. Es könnte jemand hier sein, dessen Leben heute völlig verändert wird. Wenn es nicht heute Morgen war, könnte es heute Abend sein, dass die Bücher geschlossen werden. Denkt daran, es wird keiner mehr hinzukommen, wenn alle Namen der Erlösten gerufen worden sind. Höret jetzt alle genau zu. Ehe ich aus der Schrift vorlese, alle, die einmal erlöst werden würden, deren Namen hat Gott in das Lebensbuch des Lammes geschrieben, ehe die Welt geschaffen wurde. Wie viele wissen das? Das sagt die Schrift. Der Antichrist wird in den letzten Tagen der echten Sache, der echten Gemeinde so ähnlich sein, genauso wie Judas, dass womöglich sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Ist das richtig? Niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, Gott zieht ihn. Alle, die Gott ihm gegeben hat, werden zu ihm kommen. Wenn er das Buch nimmt, ist der letzte Name hineingekommen. Ganz kurz den Gedanken hierzu. Gott hat einen Plan mit der Menschheit. Gott will, dass Söhne und Töchter in Ewigkeit um ihn sind. Und deshalb ist der Heilsplan Gottes für uns so wichtig. Und genauso wichtig ist es, dass wir uns in diesen Heilsplan einfügen lassen. Was nützt uns die Betrachtung des gesamten Heilsratschlusses Gottes, wenn wir nicht in diesen Heilsratschluss mit eingefügt worden wären? Wenn wir nicht Anteil an dem hätten, was Gott jetzt tut? Der Beweis, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben, liegt auch darin, dass wir die Verbindung zu dem verheißenen Wort für diese Zeit aus Gnaden bekommen haben. Wäre diese göttliche Verbindung nicht da, dann könnten wir zweifeln. Denn dann würden wir dahin gehen in der Annahme, dass alles stimmt. Wie wir es oft gesagt haben, er stimmt nur dann mit uns, wenn wir mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen. Die Annahme, es stimme, hat jeder von sich. Davon gibt es hunderte von Richtungen, die alle der Überzeugung sind, dass es stimmt. Und gehen wir zu den Kindern Gottes, uns, mich alle mit einbegriffen. Jeder ist von sich überzeugt, dass es mit ihm stimmt. Aber wo bleibt der Vergleich mit dem Worte Gottes? Der Vergleich darf nicht an uns selber oder mit anderen gemacht werden. Er muss anhand des Wortes Gottes gemacht werden. Da werden wir sehen, dass Glaube und Gehorsam, dass die Tat mit dem Wort übereinstimmen muss. Erst dann stimmt es mit uns und Gott, wenn wir mit ihm und seinem Wort übereinstimmen. Ich lese weiter. Seht, im Zeitalter Luthers hat er alle herausgerufen. In dem Zeitalter Wesleys hat er sie alle herausgerufen. Im Pfingstzeitalter, in den verschiedenen Zeitaltern hat er sie herausgezogen. Sie sind schon drüben und werden mit den übrigen nicht gerichtet, denn sie haben Anteil an der Entrückung. Wenn der Letzte herauskommt, dessen Name im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben steht, wenn er die Erlösung erlebt, ist sein Werk vollendet. Er kommt dann hervor und stellt den Anspruch auf alle, die er erlöst hat. Nicht nur dann, er stellt jetzt den Anspruch auf alle, die er am Kreuz auf Golgatha erlöst hat. Mit dem Unterschied, jetzt werden wir gerufen, um ihm zu glauben und gehorsam zu folgen, und dann werden wir sein Angesicht schauen. Heute offenbart er sich uns hier, an jenem Tage werden wir dort vor ihm offenbar werden. Es geht hier weiter. Es sei denn, er ist vor Grundlegung der Welt in das Lebensbuch des Lammes geschrieben worden. Wer es ist, ich weiß es nicht. Niemand weiß es, nur Gott allein. Jetzt wird jemand sagen, es steht aber geschrieben, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das stimmt auch. Aber erst möge sein Geist unserem Geist Zeugnis geben. Wie viele gehen dahin auf eigenen Wegen und sagen, ich weiß, dass ich dazu gehöre. Teures Herz, Glaube mir oder glaube Gott. Glaube Gott und glaube Gottes Wort. Du gehörst dazu, wenn du die Verbindung zum Worte Gottes gefunden hast, das durch seinen Geist inspiriert wurde und wenn du auf seinen Wegen gehst. Nicht, wenn du eigene Wege gehst und bei dir selber denkst, ja, ich gehöre dazu, preis sei Gott. Es gibt Millionen, die das glauben. Wie viele werden dazu gehören, wenn der Herr die seinen ruft? Wie wir schon gesagt haben, nicht alle, die Herr, Herr sagen, sondern die den Willen des himmlischen Vaters tun. Hier sagt Bruder Brenim schriftgemäß, es liegt nicht an unserem Wollen oder an unserem Laufen, sondern an Gott, dass er seine Barmherzigkeit erweist. Wir kennen alle die Schriftstelle, Gott, der an Barmherzigkeit reich ist. Es ist die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, dass wir gläubig geworden sind und so wir gläubig wurden, nach dem Beispiel Abrahams, werden wir den Glauben mit dem Gehorsam und den Gehorsam mit der Tat verbinden, so dass die Sache mit Gott lückenlos ist und kein Glied in der Kette fehlt. Ich lese noch ein wenig weiter. Hier hat Bruder Brenim einige wichtige Dinge gesagt. Ich möchte viele Seiten überschlagen. Mir ist das Erlebnis sehr groß geworden. Ihr wisst ja, wenn Menschen Erlebnisse mit Gott gemacht haben, das ist etwas ganz Majestätisches, etwas Erhabenes. Wenn Menschen auf Erden Gott erleben können. Wir haben gestern ganz kurz angedeutet, dass Samuel die Stimme des Herrn hörte. Es war wie die Stimme eines Mannes. Er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, du hast mich gerufen. Samuel meinte, Eli habe ihn gerufen. Es war die Stimme eines Mannes. Und der Herr rief zum zweiten Mal und Samuel lief wieder zu Eli und sprach, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, lege dich schlafen, ich habe dich nicht gerufen. Bis dann der Augenblick kam und er wusste, hier redet der Herr, hier ruft Gott. Und er sprach, wenn du noch einmal die Stimme hörst, so sage, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel hörte dann zum dritten Mal die Stimme des Herrn und sprach, ich lese es euch vor, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht, man hat auch Menschen vor sich, vielleicht nicht hier, aber die einmal die Bänder hören werden, die doch die Heilige Schrift nicht so gut kennen. 1. Samuel, Kapitel 3, Vers 10, vielleicht doch auch Vers 9. Daher sagte Eli zu Samuel, gehe hin, lege dich schlafen. Doch wenn du wieder gerufen wirst, so antworte, rede Herr, denn dein Knecht hört.
Amen.
So ging denn Samuel hin und legte sich auf seinem Platz zu schlafen. Da kam der Herr, trat vor ihn und rief wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Dieser antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Ich denke, er war ein Jüngling. Ein ganz junger Mann, ihr könnt es lesen in Vers 1, zu der Zeit, wo der junge Samuel den Dienst des Herrn unter Elis Aufsicht versah, waren Offenbarungen des Herrn in Israel etwas Seltenes. Wie steht's heute mit uns? Wo sind Offenbarungen des Herrn? Nicht Offenbarungen, die man sich aus dem Ärmel schüttelt, nicht Dinge, die man sich einbildet, sondern Offenbarungen des Herrn waren in Israel etwas Seltenes. Wo sind heute Offenbarungen? Gesichter kamen nicht häufig vor. Auch hier ist die englische Übersetzung ein wenig anders. Es heißt, das Wort des Herrn war kostbar in jenen Tagen und offene Visionen gab es nicht häufig. Eine offene Vision ist das, was ein Prophet bekommt. Er schließt die Augen nicht, er hat sie offen und er sieht. Erinnert euch an den Film, da spricht Bruder Brenhim von dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Er sagt, wenn ihr euch schlafen legt und habt einen Traum, das geschieht im Unterbewusstsein. Dann sagt er, ein Prophet ist anders. Da ist Bewusstsein und Unterbewusstsein zusammen. Er legt sich nicht, er hat die Augen offen und er sieht. Er sieht eine offene Vision, ein Gesicht. Damals waren diese Dinge selten geworden und deshalb waren sie kostbar. Heute ist es genauso. Und trotzdem hat der Herr gesprochen. Es heißt hier so schön, da kam der Herr, trat vor ihn und rief wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Er kam, er trat vor ihn, er besuchte ihn. Und jener antwortete, rede, dein Knecht hört. Hier in dieser Predigt bezieht sich Bruder Brenhim auf ein ganz besonderes Erlebnis. Er war ein Mann der Natur, ein Mann, der gerne mit Gott allein war und ins Gebirge ging. Hier steht, ich wartete einige Minuten und begann noch weiter hinaufzusteigen und so klar, wie es wie man es nur hören kann, sagte eine Stimme, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde. Ich machte den Wind und den Regen. Ich nahm meinen Hut ab und sagte, großer Jehova, bist du es. Oh, plötzlich, aus heiterem Himmel, hört dieser Gottesmann akustisch. Er hört, nicht Einbildung, er hört. Er vernimmt die Worte. Ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde. Ich mache den Wind und den Regen. Wer ein bisschen wartet und Geduld hat, wird sehen, warum der Schöpfer des Himmels und der Erde bei dieser Gelegenheit sagte, ich mache den Wind und den Regen. Es hat nämlich schrecklich gestürmt und furchtbar geregnet. Und ihr werdet gleich sehen, was kommt. Er antwortete, ich war es, der dem Wind auf dem Meer zu schweigen gebot. Ich war es, der den Wellen gebot, sich zu legen. Ich habe Himmel und Erde geschaffen. War ich es nicht, der zu dir sagte, dass du die Eichhörnchen ins Dasein sprechen sollst, die dann auch erschienen? Ich bin Gott. Ganz wunderbar. Eine Bestätigung, dass Jesus des Neuen Testaments Jahwe des Alten Testaments ist. Er spricht, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde. Ich habe alles geschaffen. Und dann, ich war es, der dem Wind auf dem Meer zu schweigen gebot. Als unser Herr damals sich erhob und zum Wind und den Wellen sprach, schweigt, seid still, geschah es in derselben Sekunde. Und die Jünger sprachen zueinander, wer ist dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorsam sind? Er war es, der sie ja geschaffen hat. Er war es, der alles ins Dasein gerufen hat. Soll ich es euch aus dem Worte Gottes vorlesen? Vielleicht tut auch das wieder gut. Nichts ist besser als eine Beweisführung im Worte Gottes. Denn dann kann der Teufel nicht mehr rütteln und schütteln. Dann muss er Gott mit rütteln und mitschütteln. Und das könnt ihr mir glauben. Gott lässt sich von niemandem rütteln und schütteln. Auch sein Wort nicht. So felsenfest wie Gott ist, so ist auch sein Wort. In Kolosser, im ersten Kapitel von Vers 14 steht wie folgt. In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, die Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden, und er ist vor allem, und alles hat in ihm seinen Bestand. Halleluja, preis sei Gott. Das ist Gottes heiliges Wort. Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, und so weiter und so weiter. Evangelium, Johannes Kapitel 1, die uns allen bekannten Worte, hier steht geschrieben, Evangelium Johannes Kapitel 1, Vers 3. Alle Dinge sind durch dieses geschaffen worden, und ohne dieses ist nichts geschaffen worden, was geworden ist. Es ist von dem Wort die Rede. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Auch hier lesen wir wieder langsam. Es war nicht in Ewigkeit bei Gott. Am Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang war das Wort. Am Anfang kam Gott der Herr aus der Urfülle des Geistes und des Lichtes heraus, um wirksam zu werden. Am Anfang, nicht in Ewigkeit. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht begriffen. Ich lese in der Predigt Bruder Brennims weiter. Wenn eine Stimme zu euch spricht, beachtet die Schrift. Wenn es nicht schriftgemäß ist, habt nichts damit zu tun. Ich gebe nichts darum, wie klar es ist. Nehmt Abstand davon. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber ist heute gerade eine Woche her, da saß ich im Flughafenbus in Zürich auf dem Wege zum Hotel. Und da sprachen zwei Damen miteinander, beide aus den USA. Und eine hat ein ganz dickes Buch und war so beschäftigt mit dem, was sie dort zu sagen hatte. Ich hörte gut zu. Und sie sagte, ja, sie spricht so deutlich. Und was sie sagt, das geht alles in Erfüllung. Und ich hörte und hörte zu, bis ich dann doch mein Schweigen und Hören unterbrach und fragte, werte Dame, wer ist denn diese Sie, die da so deutlich redet, von der Sie hier erzählen? Ja, natürlich die heilige Jungfrau. Ja, da könnt ihr euch ja schon vorstellen, dass dann meine Zeit zu reden gekommen war und diese beiden hatten dann doch mal zuzuhören. Da haben die ein Buch voll mit Berichten aus Sitzungen, wo sie zusammenkommen und dann spricht irgendein Medium und sagt, ich bin Maria, ich rede zu euch, seid fromm, tut Buße und macht dies und macht jenes, ähnlich wie in Fatima. Und ich frage, hat diese Stimme wirklich so deutlich, wie sie sagten? Oh, ganz deutlich, ganz klar. Dann habe ich gesagt, ganz deutlich und ganz klar sage ich euch, dass das Spiritismus ist. Und habe dann natürlich angefangen aufzuräumen, wie es sich gehört in solchen Fällen. Ja, es gibt viele Stimmen. Am Schluss wurde ich heftig, denn der Zorn Gottes kam über mich, dass Menschen so verführt werden. Dann habe ich mich entschuldigt und gesagt, alles, was ich sagte, stimmt genau. Nur der Ton war nicht ganz angemessen. Den müsst ihr mir verzeihen. Dann sagten sie beide, wir können sie gut verstehen. Sie eifern für den Herrn. Doch ich eifere für den Herrn. Und dann frisst mich der Eifer des Herrn. So viele Stimmen sind da. Und die Leute hören darauf. Aber Gottes Volk hört nur auf eine Stimme. Auf die Stimme des guten Hirten. Wir brauchen keine dunklen und fragwürdigen Sitzungen. Wir können hier offen und frei das Wort Gottes hören. Ganz klar und deutlich. Aber wie ist's? Menschen, die nicht auf die Stimme des Herrn hören, müssen später auf alle anderen Stimmen hören. Leute, die nicht bereit sind, der Wahrheit zu glauben, müssen später allem Irrtum glauben. Und das sage ich euch. Auch wenn ein Medium irgendwo spricht, auch das wird sagen, schreckliche Gerichte sind im Begriff, über die Erde hereinzubrechen. Meint ihr, der Teufel weiß nicht, was kommen wird? Der weiß vieles. Gut, dass er nicht alles weiß. Und dann sind die Leute alle ganz angetan. Und da spricht die heiligste Jungfrau. Nein, da spricht ein Medium. Da spricht der Satan, der sich verkleidet, der sich verstellt. Durch das Wort redet Gott mit uns. Dafür sind wir dankbar. Wir brauchen keinen Menschen zu befragen. Die Heilige Schrift sagt, befragt mich. Geht nicht zu den Wahrsagern und Zeichendeutern, die da murmeln, sondern kommt zu mir. Ich bin der Herr. Jetzt heißt es hier weiter, ich antwortete, ja, Herr. Er sprach, sprich zu diesem Wind in dem Sturm und er wird wegziehen. Nun, die Bibel liegt vor mir, in ihr ist mein Leben. Ich stand auf und sagte, Herr, ich zweifle nicht an deiner Stimme. Dann sprach ich, Wolken, Schnee, Regen, Graupeln, ich lehne euer Kommen ab. Im Namen Jesu Christi, geht an euren Platz zurück. Ich gebiete, dass die Sonne unverzüglich hervorkommt und 4 Tage lang scheint, bis unser Jagdausflug zu Ende ist und ich mit meinen Brüdern abfahre. Wann hat Bruder Brenham das gesagt? Nachdem der Herr zu ihm sprach, hüten wir uns auf gut Glück, irgendwelche Dinge oder Experimente zu machen und auszusprechen. Dadurch bringen wir uns und andere in größte Schwierigkeiten. Was sagte Micha damals? Nur das, was mein Gott sagen wird, das werde ich kundtun. Amen. Was sagt Elia? Damit ihr wisst, dass ich dieses, nach dem Wort des Herrn getan habe. Es muss ein Wort des Herrn vorliegen, ehe wir in göttlicher Autorität handeln können und in seinem Namen sprechen. Doch Gott ist derselbe. Ich glaube nicht, dass er ein toter oder schweigender Gott ist. Er ist ein lebender, ein redender Gott. Er hat selber gesagt, ich bin nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. Er hat sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bezeichnet, als die schon längst alle von hier geschieden waren. Aber sie lebten ja weiter. Und daher hat er sich als der Gott der Lebenden bezeichnen können. Jetzt steht hier weiter, zuerst kam es in Strömen herunter, dann wurde es immer weniger, bis es schließlich ganz aufhörte. Ich stand ganz stille. Meine Brüder, die sich unten befanden, fragten sich, was dort wohl geschah. Die Graupeln der Regen hörten auf, dann fuhr ein Wind durch das Gebirge, riss die Wolkendecke auf und sie verzogen sich in alle vier Himmelsrichtungen. In wenigen Minuten schien die Sonne angenehm warm. Das ist wahr. Gott weiß, dass es die Wahrheit ist. Ich stand dort, hatte meinen Hut abgenommen und schaute zu. Doch es gibt Menschen, die die Stimme des Herrn gehört haben und die aufgrund dessen, was er sagte, handelten, und sie schauten buchstäblich zu, wie das, was ihnen gesagt wurde, vor ihren Augen geschah. Wir glauben daran, dass Gott der Gemeinde das Größte und das Herrlichste bis zum Schluss vorbehalten hat. Wir glauben daran, dass die Gemeinde in Einklang mit Gott gebracht wird, unter die Leitung des Geistes gestellt, im Glaubensgehorsam vor ihm stehen wird, so dass er reden und sich kundtun kann. Ich glaube, so gewiss wir heute hier sind, dass der Herr abermals mit hörbarer Stimme reden wird. Ich glaube es. Ich glaube es. Er ist der Gott Moses, der Gott Josuas, der Gott all derer, die in der Heilsgeschichte irgendwo eingegliedert sind. Und ich glaube daran, dass wir in diesen letzten Tagen ein Teil der Gemeinde des lebendigen Gottes sind und dass der Herr seinem Worte gegenüber treu ist und seine Verheißungen einlösen wird. Die Dinge, die Bruder Brennen und auch wir in einem ganz kleinen Maß erlebt haben, die Gott in seiner Treue schon tat, sollen uns nur im Glauben stärken und die Erwartung in uns groß werden lassen an das, was Gott zu tun vermag. Hier steht dann weiter, hast du das jetzt gesagt? Ich erstarrte gänzlich. Ich dachte, alles ist in der Hand Gottes, der die Schöpfung ins Dasein rief. Was sagt er mir dadurch? Was wollte er sagen? Ich sagte, Vater, ich weiß, du gehst mit mir. Welch ein Vorrecht! Es gibt keinen größeren, mit dem ich wandeln könnte, als mit Gott selbst. Die Sonne schien so warm, besonders als ich aus dem Gebirgswald herauskam. Und dann schildert er, wie er zur Tankstelle kam und hier und dort und die Leute von dem gesprochen haben, was dort plötzlich geschah. Ich lese noch kurz weiter. Eine Stimme ertönte und sprach, du gedachtest deine Verheißung, nicht wahr? Ich sagte, ja, Herr. Er antwortete, auch ich gedenke meiner. Ich werde dich nie verlassen und nie versäumen. Die Last wurde von meinem Herzen genommen und seitdem ist sie nicht mehr da gewesen. Möge sie nie wieder da sein. Auch er schien eine Last, eine Not auf dem Herzen zu tragen. Mit dem Augenblick, als der Herr sprach, war diese Last von ihm genommen. Er hatte ein Versprechen gegeben, hielt es ein. Und die Stimme sprach, der Herr sagte, du gedachtest deine Verheißung, nicht wahr? Ich sagte, ja, Herr. Er antwortete, auch ich gedenke meiner. Ich werde dich nie verlassen und nie versäumen. Wenn wir an all die Verheißungen denken, die der Herr uns gegeben hat, es sind ihrer viele. Ich werde bei euch sein, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Was ich getan habe, werdet auch ihr tun, und so weiter. Der Herr sagte, auch ich gedenke meiner. Hat Gott nicht all seine Verheißungen eingelöst? Hat er nicht wahr gemacht, was sein heiliger Mund versprochen hat? Jede Zusage, die er je einem Einzelnen oder der Gesamtgemeinde gab oder auf Israel bezogen, alles erfüllt sich buchstäblich vor unseren Augen. Wir dürfen Vertrauen zu Gott haben. Ich könnte hier noch eine ganze Anzahl herrlicher Abschnitte vorlesen. Das Thema ist ja, er, der in euch ist, ist größer als der in der Welt. Gott in euch, wie er in Jesus Christus war. Denn alles, was Gott war, ergoss sich in Christus. Und alles, was Christus war, goss er in die Gemeinde hinein. Er, der in euch ist, das ist Gott in euch. Haben wir das begriffen? Nicht du, nicht ich, nicht wir. Gott in uns. Paulus hat es in die Worte gefasst, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und weiter sagte er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, und das ist Christus. Christus als Menschensohn sagte, ich kann von mir aus nichts tun, als nur das, was der Vater mir zeigt. Johannes 5, Vers 19. Dasselbe sagen auch wir. Niemand vermag etwas zu tun. Aber in dem Moment, wo Gott uns offenbart, was er getan haben möchte, mit dem Augenblick gibt auch Inspiration, Glauben, Zuversicht und Mut auszusprechen, was er getan haben möchte. In diesem Fall war es Wind und Regen, Schnee und alles Mögliche, ein Unwetter. Und er sagt, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde. Ich habe den Wind und den Regen gemacht. Schon wusste der Mann Gottes, worum es geht. Wind und Regen sollen sich legen, und es geschah also. Als unser Herr auf Erden war, so haben wir schon gelesen oder erwähnt, sprach er zu dem Sturm, er sprach zu den Wellen, alles legte sich. Auch wir werden die Zeit des gesprochenen Wortes
erleben müssen. Wir haben in uns eine lebendige Hoffnung und die ist berechtigt. Und diese Hoffnung führt nicht zu Enttäuschung, sondern führt zum Sieg, führt zum Schauen, führt aus dem Glauben in das Schauen hinein. Hätten wir all diese Dinge nicht gehört, dann wäre in uns dieser Glaube gar nicht entstanden. Der Glaube kam aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Und daher ist das, was wir erwarten, gerechtfertigt und unser Glaube ist schon ein zuversichtliches Vertrauen, ein Überzeugtsein von den Dingen, die man noch nicht sieht, als wären sie schon da. Hier sagt Bruder Brennan, er, der Himmel und Erde geschaffen hat, offenbarte sich in der Person Jesu Christi. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wir wollen sehen, ihr sagt, das war nicht der Sohn Gottes, Bruder Brennan. Nun gut, lasst uns herausfinden, ob er der ewige, immerwährende Gott ist. Dann gibt er einige Beispiele. Er, der in Josua war, war größer und mächtiger als die Sonne. Josua war ein Mann in Sünden geboren wie du und ich, doch er, der in Josua war, war größer als die Sonne, die durch den Befehl Gottes ihre Bahn geht. Gott gebot, der Sonne zu scheinen und ihre Bahn zu ziehen. Sie wird gelenkt und überwacht durch die Gesetze Gottes. Doch er, der in Josua war, war größer als die Gesetze Gottes. Denn der Schöpfer selbst war in Josua und als er zu ihr aufsah und sagte, bleibe stehen, wo du gerade bist. Und Mond, bleibe du, wo du bist, bis ich diesen Kampf beendet habe. Und die Sonne und der Mond gehorchten ihm, denn er, der in Josua war, ist größer als die Sonne und der Mond. Er, der in Josua war. Wer war es? Es war nicht Josua, es war Gott in Josua. Es geschah das, was Gott wollte. Gott war in der Sache, Gott war mit seinem Volke. Es erfüllte sich die Verheißung, die Gott gegeben hatte. Ja, sie nahmen das verheißene Land ein. Wann geschahen all diese Dinge, als das Volk Gottes herausgezogen war, die Verheißung Gottes im Herzen tragend und dann in das Land der Verheißung hinübergehend? Das war der Zeitpunkt, an dem solche gewaltigen Dinge geschahen. Wann werden die letzten und gewaltigen Dinge in der Gemeinde des lebendigen Gottes geschehen? Zu dem Zeitpunkt, wenn alle, die zum Leibe des Herrn gehören, in das Land der Verheißung, in den Besitz der göttlichen Verheißungen kommen, wo Glaube und Tat, Gehorsam und das, was Gott geboten hat, miteinander übereinstimmt und wir mit eigenen Augen die göttliche Bestätigung sehen werden. Er, der in Mose war, war größer als alle Umstände. Er, der in Josua war, war größer als alles, was ihn umgab. Er, der in dir ist, der in mir ist. Nicht du und nicht ich, sondern Gott in uns, Christus in uns, die lebendig machende Kraft, schöpferische Kraft, göttliche Autorität auszusprechen, was er getan haben möchte. Seht, das war Gottes Prinzip von Anfang an. Durch das Wort die Dinge ins Dasein zu rufen, sie durch das Wort zu ordnen. Gott sprach und es geschah. Er sagte, das Licht komme hervor und das Licht kam hervor. Er sagte, die Wasser sollen sich sammeln und die Erde trete hervor und es geschah also. Er sprach, die Wasser sollen wimmeln voll Lebewesen und so weiter und es geschah also. Was immer er sagte, geschah. Er sprach, die Erde bringe hervor alles grüne Gras, alle Bäume und es geschah also. Man konnte zuschauen, wie es geschah. Er sprach und es geschah. Derselbe Gott, der mit Mose war und mit allen Propheten, ist mit seinem Volke in dieser Zeit. Wenn ich je glauben konnte, dann ist es jetzt. Je schwieriger die Umstände sind, umso mehr kann Gott sie verherrlichen. Umso größer werden die Wunder sein, die er tut, umso mächtiger seine Gnaden erweise und sein Bezeugen unter seinem Volke. Tun wir, wie Abraham getan hat, schauen wir auf den Unsichtbaren, als sehen wir ihn, und gestatten wir es ihm, durch uns wirksam zu werden, durch uns zu reden, durch uns zu wirken, durch uns aussprechen zu lassen, was er geschehen haben möchte, ja, was er getan haben möchte. Wie viele glauben, dass Gott uns dahin bringen kann, dahin bringen kann, dahin bringen wird, zu seiner Zeit und Stunde. Ich glaube es. Ich kann nicht anders. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott sein angefangenes Werk vollenden wird. Auf den Tag der Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir brauchen uns heute darüber keine Sorgen zu machen oder vorzustellen, wie es geschehen soll. Es kommt immer ganz anders, wie wir es meinen. Warten wir die Zeit ab, gehen wir vorwärts im Glauben, machen wir einander Mut, denn das gehört einfach dazu. Der Feind wird versuchen, einen jeden herunterzuziehen. Wir wollen einander aufrichten, Trost zusprechen, das rechte Wort zum richtigen Zeitpunkt aussprechen, damit wir gesegnet werden. Mutig mit dem Herrn vorwärts gehen. Ich schließe noch eine Passage hier. So werden viele unserer Brüder erregt. Sie haben den Eindruck, dass Gott sagt, tue eine gewisse Sache. Dann sagen sie, es ist, so spricht der Herr, obwohl es nicht so ist. Das ist der Grund, weshalb es nicht geschieht. Doch wenn Gott es tatsächlich sagt, dann muss es so sein. Hier haben wir den Vergleich zwischen Eindruck und Offenbarung. Irgendjemand kann den Eindruck haben, der Herr hat das oder jenes gesagt, er will das oder jenes getan haben. Und dann geschieht es nicht, obwohl sie sagen, so spricht der Herr. Ich lese noch einmal. Dann sagen sie, es ist, so spricht der Herr. Deine und meine Eindrücke, deine und meine Vorstellungen, deine und meine Gedanken sind noch nie, so spricht der Herr, gewesen und werden es auch nie sein. Aber das Wort des Herrn, die darin enthaltenen Verheißungen und Weissagungen, die sind, so spricht der Herr. Und darauf sind wir gegründet. Wie heißt es weiter? Das ist der Grund, weshalb es nicht geschieht. Wie viele Dinge sind mit Macht angekündigt worden und geschahen nicht. Und dann wird alles andere in der Welt beschuldigt, weil es nicht geschah. Anstatt, dass man sich an die Brust schlägt und sagt, ich habe Dinge ausgesprochen, die in meinem Vorstellungsvermögen waren, ohne dass es eine Offenbarung gewesen sei. Dann heißt es hier, dann sagen sie, warum es nicht geschieht. Doch wenn Gott es tatsächlich sagt, dann muss es so sein. Darauf können wir uns verlassen. Wenn der Herr etwas sagt, dann ist das so. Und dann geschieht es. Dann braucht man nicht wie die Politiker schon vorher zwei Antworten zu haben, je nachdem, wie die Sache ausfällt. Nein, dann hat man nur eine Antwort. Und das ist die göttliche Antwort. Nämlich die Antwort durch das Eingreifen Gottes, in dem geschieht, was er gesagt und geoffenbart hat. Wie viele können noch glauben, dass Gott zu seinem Recht kommen wird? Wie viele können glauben, dass trotz aller Eindrücke, die Menschen hatten und noch haben, hat Gott einen Plan mit seinem Volke. Wir gehen nicht mehr nach Eindrücken, sondern halten uns allein an sein teures und heiliges Wort und halten Gott für den, der er ist, der von den Toten erwecken kann. Auch da, wo alles erstorben ist, wo nichts mehr zu leben scheint, da kann er neu beleben. Wie geschrieben steht, er wird neu beleben den Geist der Verzagten und wird uns neuen Mut geben, neue Kraft, dass wir uns aufschwingen wie Adler, dass wir laufen und nicht müde werden. Mir wurde es so groß, dass der Herr geredet hat. Für uns vielleicht nicht ganz erklärlich, wir würden sagen, solch eine einfache Sache, hätte Gott doch etwas Allumfassendes gesagt, wäre es ausgesprochen worden, dass die ganze Welt es erfährt, wäre mir auch lieber gewesen. Aber Gott ist Gott. Er wird keinen fragen, was er tun soll oder darf. Er wird in seiner Souveränität tun, was er sich vorgenommen hat. Wenn Not ist, dann kann er sagen, sprich zu dem Wind, und im Regen soll Ruhe einkehren, sprich, dass die Sonne scheinen soll. Und er sagte, sie möge 4 Tage lang scheinen. Und es geschah also. Es ist nur gut, dass er nicht gesagt hat, sie möge von jetzt an fernerhin scheinen. Sonst hätten wir bis heute noch keinen Regen. Nein, 4 Tage genügten damals. Hier geht es nur um eins. Auszusprechen, was der Herr uns vorher geboten hat. Keine Mutmaßung, kein Gefühl, kein Empfinden, kein inneres Bewegtsein, ein Hören der Stimme des Herrn, ein Aussprechen dessen, was er gesagt und getan haben möchte. Auf ihn, auf unseren Gott, haben auch wir unser ganzes Vertrauen gesetzt. Er wird alles herrlich hinausführen. Er wird es wohl machen. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Vielleicht singen wir gemeinsam den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. Gottes Lamm, ich komm. Treuer Herr, Wir haben nicht nur gesungen. Wir möchten mit ganzem Herzen bei der Sache sein. Wir wünschen uns Gottesdienste, in denen die Zuhörer dein Wort mit allem Ernst aufnehmen, als dein Reden zu Herzen nehmen, sich ansprechen lassen und bereit sind, dir gehorsam zu folgen. Geliebter Herr, ich bitte für alle, die heute hier sind, alle, die deine Stimme gehört haben, die dein Wort aufgenommen haben, alle, die zum Glauben gekommen sind und noch nicht getauft wurden, dass sie heute die Gelegenheit wahrnehmen und sich biblisch taufen lassen. Denn so hast du es gefordert, so hast du es gesagt. Darum geht in alle Welt, predigt das Evangelium, alle Kreatur. Wer da glaubet und getauft wird, der soll selig werden. Ja, du sagtest, lehret alle Völker und taufet sie. Lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Herr, hier sind wir, zu lehren, wie du uns gelehrt hast, zu tun, wie du uns zu tun geboten hast. Du wollest allen Gnade schenken, dass sie sich nicht mit Fleisch und Blut besprechen, nicht mit Menschen über göttliche Dinge reden, sondern zu dir kommen, sich von deinem Worte ansprechen lassen und bereit sind, im Glaubensgehorsam dem nachzukommen. Herr, segne uns alle, die wir heute hier sind, und alle, die nicht hier sind. Sei uns gnädig, treuer Gott. Du hast uns neue Hoffnung ins Herz gelegt. Wir sind der geistliche Same Abrahams, sind aus dir gezeugt worden, durch dein Wort und durch deinen Geist. Du hast uns mit dir verbunden. Wir danken dir dafür. Möge nun die Übereinstimmung kommen, o Herr, dass wir geleitet durch deinen Geist vor deinem Angesicht zusammen sein könnten, um zu erfahren, was du getan haben möchtest. Treuer Herr, wie wir gehört haben, es war nicht Mose oder Josua, auch sie waren in Sünden geboren. Du warst in ihnen, du hattest sie gerufen, zu einer Aufgabe bestimmt, und deshalb hast du sie so gebrauchen und inspirieren können. Geliebter Herr, wir sind hier und stellen uns zu deiner Verfügung. Tu mit uns und durch uns, was dir gefällt. Du kannst mit uns rechnen, o Herr. Hier sind wir. Du weißt, wo wir wohnen. Du weißt, wer wir sind. Du siehst auch jetzt auf uns herab. Ja, du wandelst in unserer Mitte nach deinem Wort. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Herr, wir danken dir dafür. Du sprachst zu Samuel, zu allen Propheten. Du hast in Gesichten zu ihnen geredet und mit hörbarer Stimme zu ihnen gesprochen. Du bist derselbe. Du kannst es heute tun. Du hast dich nicht geändert. Du bleibst, wie du warst, in Ewigkeit. Hier sind wir. Vergib alle Schuld, alle Sünde, Herr. Nimm von uns, was nicht vor dir bestehen kann. Und habe du selbst deinen Weg mit uns, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dir, dem allmächtigen Gott, befehlen wir alles an. Sei du mit uns bis ans Ende. Wir danken dir. Du gabst die Verheißung. Ich werde mit euch sein bis an das Ende der Welt. Und so hältst du dein Versprechen. Habe Dank dafür. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name. Halleluja. Halleluja. Amen.